Theresa, dann werde ich wieder meine grandiose Anmoderation machen.
Ja, ich bitte darum.
Okay, gut. Gut, dann liebe Leute da draußen, wir dürfen auch diesmal wieder zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen. Wir, das sind zunächst einmal ich. Hallo, ich bin der Patrick Heinz.
Ich bin die Theresa Kamp.
Genau, ach, es wird immer besser.
Das hat das erste Mal geklappt, Patrick. Wir haben es urgut gemacht.
Ja, ich meine, okay, aller guten Dinge sind 11, könnte man sagen, weil es ist tatsächlich schon die 11. Folge und wir sind auch heute wieder nicht alleine da, sondern wir haben uns tatkräftige Verstärkung und Unterstützung dazu geholt. Wir haben den Herrn Rechtsanwalt Alexander Putzendoppler heute da, der uns Frage und Antwort stellen wird oder einfach ein bisschen was erzählen wird, weil heute geht es nämlich um das wunderbare Standesrecht der Rechtsanwältinnen. Man könnte sagen, so die Spielregeln der Rechtsanwältinnen. Warum wollte ich heute darüber sprechen? Weil mir auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen immer wieder junge Juristinnen oder Leute, die sich für den Job interessieren oder auch Leute, die ja einfach nur so von außen eine Wahrnehmung zum Job von Rechtsanwältinnen haben, mir Fragen stellen, sag einmal, dürft ihr das eigentlich? Wie ist das mit dem Lügen? Dürft ihr alles sagen? Hauptsache, ihr vertretet jetzt einen Mandanten oder nicht? Einfach alle möglichen Fragen. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, dass es ganz gescheit ist, einmal mit jemandem zu sprechen, der sich da überdurchschnittlich damit beschäftigt. Weil nämlich der Alex, so darf ich ihn nennen, ist Kammerfunktionär und Prüfer für die Rechtsanwaltsprüfung in Wien und kennt sich deswegen mit dem Standesrecht doch um einiges mehr aus als viele andere Menschen. Deswegen, lieber Alex, magst du ein bisschen erklären, wer du bist und was du machst?
Ja, sehr gerne. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie, beziehungsweise ihr in dem Fall, ist glaube ich leichter, den Patrick, der Theresa und mir da lauschen wollt und werdet. Ich hoffe, es ist nicht allzu fad, was unserer Profession ja oft nachgesagt wird. Wer bin ich? Bin selbstständiger Rechtsanwalt in Wien, jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren. Beschäftigt mich hauptsächlich mit dem Vereinsrecht, mit dem Materialgüterrecht, also Wettbewerbsverletzungen, Markenrecht etc., beziehungsweise all das, was sonst so anfällt und despektierlich oft als Wald- und Wiesenanwalt bezeichnet wird. Mein Kanzlei
Okay.
ist im 13. Bezirk.
Das klingt tatsächlich gut, aber sag, du machst ja, ich meine, wenn du sagst Wald und Wiese, du machst ja auch tatsächlich irgendwas, was echt in die Richtung geht, Wald und Wiese, oder?
Tatsächlich ja, ich mache auch Jagdrecht und Waffenrecht, wobei das Jagdrecht natürlich nicht allzu präsent ist in meiner täglichen Arbeit, weil die streiten sich das dann oft im Wald selber aus. Nein, das klingt jetzt natürlich spieliger, als es eigentlich gemeint ist. Nein, tatsächlich aber mit dem Waffenrecht beschäftige ich mich schon, einerseits schon aus Eigeninteresse und andererseits aus meiner Historie als Konzipient noch, weil ich damals bei einem meiner Ausbildungsanwälte sehr viele Polizisten vertreten habe und da auch natürlich das Thema Waffenrecht auch ein Thema war.
Okay, super spannend. Und ich weiß noch, wenn ich noch kurz einwerfen darf, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden bin. Das war, wie ich meine Kanzlei, also wie ich noch in den Gründungsschritten für meine Kanzlei war, irgendwann im Jahr 2019 und ein paar Leuten herum erzählt habe, ich bin gerade dabei, meine eigene Homepage zu basteln, hat mir jemand auch dann deine Homepage geschickt und hat gesagt, hey, du, ich glaube, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn du ein bisschen dir anschaust, wie der das macht. Und das habe ich mir damals angeschaut und das habe ich sehr sympathisch gefunden, weil es auch ein bisschen anders aufgebaut war und einfach, ja, freundliche Fotos und nicht einfach nur immer die Fotos, man kennt sie, die Fotos vor der großen Bücherwand, weil es ja damit so ausschaut, als würden wir alle den ganzen Tag nichts anderes machen als dicke, fette Schinken lesen. Und haben wir gedacht, hey, das ist eigentlich nett. Und das war für mich eigentlich ja, war auch gut und richtungsweisend. Und haben gedacht, okay, das gibt Leute, die machen das ein bisschen anders und das hat mich bestärkt in meinem Wege. Das war super.
Nein, das freut mich tatsächlich sehr. Ich habe da auch zusammen mit meinem guten Freund und Designer, Webmenschen, Techniker, alles in Personalunion, das von Anfang an besprochen. Ich möchte eben nicht, wie du so schön da beschrieben hast, vor der Bücherwand stehen, gleichzeitig telefonieren und in der dritten Hand dann noch einen Kaffee haben.
Auch
Weil,
charmant.
ja, bitte?
Auch charmant, sage ich.
Ja, davon gibt es, finde ich, genug. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, ganz im Gegenteil, auch das hat seine Daseinsberechtigung, nur das bin halt nicht ich von meiner Seele. Weil natürlich, es ist schon schön wichtig und richtig, dass man auch die klassischen Kollegen, die man sich halt aus dem Fernsehen so zu kennen vermeint, auch hat. Nur ich sehe mich eher zwar vielleicht fachlich meinen Mandanten, die auch nichts anderes als Kunden sind, überlegen, schlicht weil es halt unsere Ausbildung ist. Aber ansonsten bin ich ein Dienstleister und empfinde das als auf Augenhöhe eben gemeinsam Recht bekommen, was ja auch das Logo in meiner Kanzlei ist, weil keiner freut sich, wenn einem der Obergescheite dreimal über den Mund fährt und ihm das Gefühl gibt, dass ein Idiot ist. Ganz im Gegenteil, dieser, unter Anführungszeichen, Idiot ist derjenige, der uns unser Leben ermöglicht, weil für irgendwas müssen wir halt auch eben leben. Und ich bemühe mich eigentlich immer, da möglichst ein gedeihliches Auskommen miteinander zu finden und nicht der feine Herr Advokat zu sein, sondern auch einmal 5 Grad sein zu lassen. Und wenn Mandanten zu mir kommen, die auch vielleicht noch nicht ganz im Greisenalter sind, habe ich auch grundsätzlich kein Problem damit, da im T-Shirt und Hoodie in der Besprechung zu sitzen, was durchaus auch nicht schlecht ankommt. Genauso wie mein Darth im Besprechungszimmer, der ist wichtig.
Ja, das glaube ich. Und ich glaube auch, dass das echt charmant ist, also dass das auch irgendwie, dass das auch als sehr sympathisch wahrgenommen wird, wenn man auf Augenhöhe ist, weil es ist ja, soll ja jetzt nicht unbedingt so ein elitär abgekapseltes Konstrukt sein, die Anwaltei, sondern es soll ja auch verständlich und zugänglich sein für normale Leute, würde ich mir jetzt denken. Und welche Frage ich mir stelle, ist, wie kann man denn jetzt so leicht verständlich erklären, was ist denn eigentlich das Standesrecht? Das klingt so hochtrabend, aber was ist denn das genau? Was bedeutet das?
Was ist das Standesrecht? Im Prinzip nichts anderes als ein Verhaltenskodex, wie unser Stand sich zu benehmen hat. Einerseits auf gesetzlichen Bestimmungen basierend, also sei es jetzt die RAO oder das Disziplinarstatut und wie das alles heißt. Andererseits natürlich auch gewachsen, tatsächlich gewachsen durch Judikatur, standesrechtliche, aber auch wie sich das halt in Gemeinschaften und Zünften und im Prinzip nichts anderes sind, ja, halt teilweise über Jahrhunderte entwickelt, ich nenne es jetzt mal Common Sense, wie man sich zu benehmen hat. Und das ist ganz wichtig, das aufzuteilen in tatsächlich 2 Schienen. Einerseits natürlich, wie habe ich meinen Beruf an sich auszuüben? Das heißt, was muss ich wie mit fremdem Geld tun, wie habe ich zu prozessieren etc. Und andererseits, der vielleicht nicht ganz so greifbare Teil des, ich sage jetzt mal, des Moralischen, weil die Rechtsanwaltschaft sollte zumindest sein und ist es natürlich auch in so gut wie allen Fällen. Jetzt wäre mal ganz pathetisch, der Rettungsanker im Sturm der Juristerei für die rechtssuchende Bevölkerung. Und damit das Vertrauen der Advokatur in die Advokatur so eigentlich aufrecht bleibt, haben wir uns natürlich an gewisse Regeln zu halten. Weil ich möchte ja auch nicht, dass ich mit einer fürchterlich widerlichen Geschlechtskrankheit zum Neurologen gehe und dann am nächsten Tag auf Facebook ein Foto in jener Geschlechtskrankheit mit meinem Namen zu sehen, mit, hey Kollegen, schaut euch das an, ich habe jetzt einen wirklich grausligen Fall und das ist der Alex. Und so sehr wie der Patient das nicht gut finden würde, ist das natürlich auch in unserem Stand der Fall, dass wir eben das Vertrauen, das in uns gesetzt wird, nicht enttäuschen sollen. Und da gehört natürlich neben der beruflichen Tätigkeit auch eine gewisse Art der Lebensführung dazu, beziehungsweise wie wir uns eben benehmen, auch außerhalb des Berufs an sich.
Und wie weit wird das dann gefasst? Weil ich meine, es gibt ja so diesen geflügelten Begriff, so, das ist jetzt aber standeswidrig. Bedeutet das dann eigentlich, wenn man es jetzt verkürzt ausdrückt, dass das nicht nur quasi schlecht auf die eigene Persönlichkeit reflektiert, sondern quasi dem Ansehen von allen Anwälten und Anwältinnen abträglich ist und dass das deshalb ein Verhalten ist, das man als Anwalt oder Anwältin nicht setzen darf.
Genau so ist es. Ja, absolut. Weil es kann eben ein schlechtes Bild auf alle werfen. Also wenn ich jetzt alleine zu Hause in meinem Zimmerchen sitze und schimpf wie ein Rohrspatz, ist das zwar vielleicht ein bisschen eigenartig, ist aber wurscht, weil es kriegt halt keiner mit. Und somit kann es auch niemandem schaden und vor allem natürlich nicht unserem Stand schaden. Mhm. Was anderes ist natürlich, wenn ich mich wie der letzte Berserker in der Öffentlichkeit aufführe.
Aber ich meine, du hast jetzt vorher erwähnt, dass das auch ein bisschen sozusagen auf den persönlichen und privaten Lebensbereich überschwappt oder dass auch eine bestimmte Lebensführung da erwartet wird. Ich meine, ich glaube, dass viele Zuhörer oder Zuhörerinnen dieses Beispiel kennen. Ich habe das damals auch auf der Uni gehört, dass ein Anwalt schon vor einiger Zeit eine disziplinarrechtliche Anzeige bekommen hat, weil er in kurzer Hose eisschleckend über den Stephansplatz gegangen ist. Und da war, also ich war mir damals auch unsicher, habe da noch studiert, wo ich das gehört habe und habe mir gedacht, ich kann da jetzt gar nicht so viel Verwerfliches daran erkennen. Vielleicht entgeht mir das. Wie siehst du das oder kennst du diesen Fall oder was sagst du da dazu?
Ja, natürlich kenne ich diesen Fall so wie du, habe auch ich diese Geschichte gehört und natürlich sofort umgeschaut geglaubt, weil ich mir gedacht habe, naja, Menschen, die auch in Dreiteilern mit Goldmanschettenknöpfen schlafen gehen, die werden selbstverständlich kein Eis essen dürfen. Das ist natürlich ein hanebüchener Unsinn. Wenn ich in der Freizeit in kurzen Hosen herumrenne, vielleicht nicht ganz nackert, aber in kurzen Hosen und ein Eis esse, solange es kein Himbeereis ist, die schmecken nicht furchtbar, wird das kein standesrechtliches Problem sein. Beziehungsweise das heißt, wird nicht sein, ist es keines. Es kommt immer darauf an, was dazu kommt. Nicht in Ordnung wäre es, wenn ich in eine Haftverhandlung eben mit jenen kurzen Hosen gehe und dann den Mund voll Eis habe und den Richter anspuckt damit. Mhm. Das wird wohl nicht das sein, was sich der zu vertretende Mandant, der vielleicht gerade mit einem Fuß im Häfen sitzt, von einer sinnvollen Vertretung erwartet. Auch nicht in Ordnung ist es natürlich, wenn ich im Eissalon sitze, beziehungsweise eben noch nicht sitze, ich setze mich hin auf einen besetzten Tisch und der sagt, Entschuldigung, da sitzen jetzt wir und meine Frau ist nur gerade am Klo. Und ich sage, ja, das ist mir wurscht, ich bin Rechtsanwalt, ich bin besser.
Und wie wäre das jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt als verheiratete Anwältin mit 4 Kindern mit dem jungen Freund im Eissalon sitzt? Mit der Affäre sozusagen?
Also wenn sie sich nicht den Kammerausweis um den Hals hängt und dem Liebhaber ein Schild umhängt mit das ist mein Liebhaber, weil ich mag meinen Mann nicht mehr, wird es völlig wurscht sein.
Okay. Mhm.
Also dem gehörenden Ehepartner wahrscheinlich weniger, aber standesrechtlich ist das relativ wurscht.
Das klingt jetzt einfach alles irgendwie so nach Joe. Also das klingt halt vieles nach, das ist, wie sagt man, wie ist das wunderbare Wort, das mir jetzt fehlt? Das klingt alles so nach
Menschenverstand.
Genau, danke. Ich bin so fernab, ich schwöre auf solchen Ebenen, dass mir das Wort gesunder, normaler Menschenverstand schon entfallen ist. Ja, du hast absolut recht, das ist beim Menschenverstand. Ich meine, genauso, ich kann mich auch noch erinnern können an einen Fall, wo, glaube ich, auch eine Gerichtsvertreterin, glaube ich, aus irgendeinem Lokal in der Innenstadt verwiesen wurde, weil sie sich dort nicht wirklich aufgeführt hat und die hat auch herumgeschrien und gesagt, hey, ich bin die und die und ich gehöre zum Gericht und ihr könnt mir alle gar nichts. Da kann man halt auch sagen, bitte nein. Das ist, glaube ich, auch für den, ich meine, das ist natürlich nicht der Rechtsanwaltstand, aber das ist halt natürlich für das Ansehen der Gerichte dann auch nicht zuträglich. Und genauso, wenn ich Rechtsanwältin wäre und mich so aufführen würde, dann kann es halt sein, wenn ich nämlich in der Situation auch noch mir einbilde, ich muss unbedingt betonen, dass ich ja zum Stand gehört, dass ich dann halt eine drüber kriege. Aber ansonsten, glaube ich, wenn man sich normal verhält, dann ist nicht alles, nur weil ich, das kann man auf der anderen Seite auch nicht sagen, nur weil ich Rechtsanwältin bin, darf ich nicht mehr in eine Disco gehen oder so, das ist nicht. Aber wenn ich halt ein bisschen über die Stränge schlag und dann noch mir einbild, mit meiner Ausbildung oder mit meiner Zugehörigkeit zu einem Stand herum wählen zu müssen, ja, das ist halt dann vielleicht negativ. Nicht nur für mich, sondern halt für alle und dann kriege ich halt vielleicht eine drüber.
Genau so ist es. Um einen honorigen Kollegen aus einem Seminar vor langem Jahr nochmal zu zitieren, auf die Frage hin eines Seminarteilnehmers, ja, was darf ich denn jetzt überhaupt tun, ist dann die lapidare und, wie ich finde, sehr schlaue Antwort gekommen. Halten Sie sich in der U-Bahn an die Hausordnung der Wiener Linien und übertragen Sie dieses Verhalten auf Ihr Leben, dann machen Sie nichts falsch.
Mhm. Ja, das klingt eigentlich recht einleuchtend, muss man sagen. Ich meine, wie ist das zu sehen, weil das Standesrecht ist ja auch etwas, das gibt es schon sehr lange. Und würdest du sagen, ist das Standesrecht etwas, das versteinert ist, oder, um das jetzt ganz plakativ zu formulieren, oder geht auch die Anwaltei mit der Zeit und orientiert sich auch ein bisschen am gesellschaftlichen Wandel? Also könnte man sagen, dass jetzt Dinge vielleicht erlaubt sind, die vor 60 Jahren noch eher kritisch beäugt worden wären, oder würdest du das nicht so sehen?
Doch, absolut. Also es modernisiert sich schlauerweise sehr. Nur ein Beispiel, das da heranzuziehen wäre, der Verbot des Verjährungseinwandes für einen Rechtsanwalt. Wir haben natürlich die Bestimmung noch immer, und wie sehr sie im echten Leben gelebt wird, sei es mal dahingestellt, dass der Rechtsanwalt eingegangene Verpflichtungen auch private einzuhalten hat. So, das finde ich auch grundsätzlich sehr schlau, weil wenn ich mir mit einem Geschäftspartner, und zwar jetzt gar nicht einmal jetzt Mandanten-Anwalt-Beziehung, sondern einfach so ein Geschäftspartner, was ausmache, und ich breche die Vereinbarung dann, naja gut, dann wird der sich denken und im schlechtesten Fall auch noch herumerzählen, ja, ich habe mit diesem liederlichen Lurch von Advokaten ein Geschäft abgeschlossen und der hält sich einfach nicht dran. Was anderes ist aber eben diese Geschichte mit der Verjährung. Noch vor nicht allzu langer Zeit, bitte nagelt es mich jetzt nicht fest, 10, 20, 30 Jahre, ich weiß es nicht, hatte der Anwalt nicht den Verjährungseinwand erheben können, wenn er in eigener Sache prozessiert hat, auch wenn er berechtigt war. Das ist jetzt anders, zum Beispiel. Natürlich darf ich das, weil ich bin ja genauso ganz normaler Norm unterworfener wie jeder andere Bürger auch.
Ja, das macht natürlich Sinn, ja. Und wie ist das jetzt so, also aus dem Alltag, also du siehst, das ist ein Thema, das mich auch persönlich wirklich sehr interessiert, weil man da ja auch damit konfrontiert ist, relativ häufig in seiner beruflichen Praxis, und das aber so ist, dass man sich da nicht ganz klar und nicht immer ganz sicher ist in allen Dingen. Zum Beispiel gehe ich ja als Konzipientin auch verhandeln, und da ist es immer ein bisschen unangenehm, wenn dann der Gegenvertreter oder die Gegenvertreterin einen mit Frau Kollegin anspricht, und man aber selbst als Rechtsanwaltsanwärterin, ich weiß dann nicht genau, darf ich dann auch sagen, Herr Kollege oder Frau Kollegin oder nicht? Also das sind so Dinge, die mich zum Beispiel sehr häufig beschäftigen. Wie würdest du das sehen?
Bitte nicht zu sehr damit beschäftigen, sonst schlaft man schlecht wegen sowas. Das ist inzwischen eigentlich relativ klar. Grundsätzlich ist es, warum auch immer das so ist, ich finde das nicht besonders gut, aber es ist nun mal so, dass die Anrede von oben nach unten, beziehungsweise natürlich unter Gleichgestellten per Kollege legitim und normal ist, von unten nach oben eben nicht. Hast du jetzt schon richtig das Beispiel genannt. Nur eben dieses Thema Verhandlung, das ist schon wieder was anderes, weil sitze ich in der Verhandlung, der Richter ist da, der Gegenvertreter ist da und die Parteien sind da und vielleicht auch noch irgendwelche Sachverständigen, und der Kollege auf der Gegenseite kollegt den Konzipienten auf der anderen Seite permanent, und der wiederum muss sich entweder um die Anrede drücken oder dann halt mit ja, Herr Doktor und so weiter. Das macht dann kein gutes Bild vor dem eigenen Mandanten, weil auch wenn der jetzt natürlich woher auch unser Standesrecht nicht kennt, wird der sich wundern, dass der andere ihn kollegial kollegt und mein eigener Vertreter eben nicht. Also in der Verhandlung, wenn Mandanten dabei sind, ist das inzwischen durchaus erlaubt. Anders wird es wieder sein, wenn man wirklich nur, sei es in einer vorbereitenden Tagsatzung oder sonst, in einem Gespräch ist, wo niemand anderer dabei ist. Na, dann halten wir uns natürlich dran.
Und wenn man jetzt dann, also eben angenommen, man hat jetzt eben einen Mandanten oder eine Mandantin dabei und nennt dann eben die andere Seite auch Herr Kollege oder Frau Kollegin, und es würde sich dann die andere Seite auf den Schlips getreten fühlen und irgendwie, weiß ich nicht, das als Respektlosigkeit deuten, könnte man dann auch auf das verweisen und sagen, naja, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie despektierlich gemeint gewesen, sondern es ist einfach auch deshalb gewesen, dass sich meine Mandantschaft nicht schlecht oder dass sich die nicht schlechter vertreten fühlt.
Das würde ich tatsächlich in einer Verhandlung, vor allem wenn Parteien dabei sind, nicht machen, sich auf Diskussionen zum Standesrecht einzulassen. Dann schluckt man halt die Krot und denkt sich, wenn ihm das so wichtig ist, dann tun wir halt.
Nein, ich hätte gemeint, eher im Nachhinein, wenn dann zum Beispiel dieser Vorwurf käme oder so, dann könnte man das ja auch erklären.
Natürlich. Ja. Und eins muss man schon sagen, das passt auch ein bisschen zum eben Nichtversteinern des Standesrechts. Es wird die Kollegenschaft in Summe in manchen Bereichen Gott sei Dank lockerer. Das vor allem, was eben, wenn ich jetzt sage, oberflächlich ist das gemein, aber es sind halt doch irgendwie optische, akustische Oberflächlichkeiten. Natürlich soll ich jedem Respekt gegenüber zollen und sei es auch nur, selbst wenn ich ihn überhaupt nicht mag, er hat die ziemlich längste Anwaltsausbildung weltweit hinter sich und ist halt vielleicht noch ein, zwei Schritte auf der beruflichen Leiter noch über mir. Aber in Summe, ja, es wird lockerer und auf solche Dinge wird Gott sei Dank nicht mehr ganz scharf Wert gelegt.
Gut so. Sag, aber wenn, nehmen wir mal an, also ich bin jetzt, ich mache doch eine von diesen Sachen, die man einfach nicht machen soll. Also die auch, wo man echt sagt, okay, da braucht man jetzt nicht weiterreden. Also wie du in deinem Beispiel vorher groß irgendwelche Einzelheiten über den eigenen Mandanten in der Öffentlichkeit breittreten, ohne deren Zustimmung oder keine Ahnung, wenn ich jemals irgendwo unterrichte und ich möchte jemandem ein Beispiel für einen Entlastungsgrund geben, dann sage ich, naja, klassisch der Griff in die Kasse. Leider, das muss man ja auch sagen, das ist leider auch schon vorgekommen in der Anwaltei, dass leider sich Leute ein bisschen zu viel bedient haben an vielleicht einem Treuhandkonto, auf dem vielleicht nur vorübergehend Geld von einem Mandanten vielleicht für einen Liegenschaftskauf oder so geparkt war und dass dann Leute gemeint haben, ich bräuchte gerade ein Geld, ich habe selber nicht flüssig, ich borge mir kurz vom Mandanten oder Mandantin etwas aus, ich gebe es dann eh hundertprozentig wieder zurück und das ist dann leider doch nicht rechtzeitig ausgegangen. Mhm. Das sind halt natürlich so Sachen, wo man sagen muss, gut, da gibt es halt kein Reden mehr, das ist einfach nicht in Ordnung und da kriegt man dann auch eine drüber und das zu Recht.
Absolut zu Recht, ja. Also gerade diese Dinge, die Mandanten schädigen oder auch Gegenparteien schädigen, weil eins darf man nicht vergessen, es ist eine Berufsausübung. Der Beklagte, wenn ich Kläger bin, ist nicht mein Feind. Der ist einfach Teil meiner Berufsausübung. Und dass bei solchen Dingen, wie eben ganz schlimm natürlich Fremdgelder angreifen und Dingen, die Dritte schädigen, dass da hart durchgegriffen wird, das ist sehr gut. Weil genau das ist eben das, was ich am Anfang gemeint habe. Das schadet eben dem Stand und dem Vertrauen, das die Bevölkerung in uns eben setzt. Weil wenn ich nicht mehr sicher sein kann, keine Ahnung, während der Abwicklung in einer Liegenschaftstransaktion, was meine 2 Millionen für die 50 Quadratmeter Kassonier ob der aktuellen Liegenschaftspreisentwicklung dann auch wirklich sicher am Treuhandkonto liegen, dann wird es schwierig, weil dann können wir auch schlecht argumentieren als Stand. Doch zahlt das, da passiert nichts. Und da ist es sehr gut, dass da nicht baroniert wird.
Ja, gut, ja, das ist glaube ich, eher einer der schlimmsten. Aber mich würde es dann interessieren, wenn man jetzt dann weiterdenkt. Okay, da gibt es jemanden, der sich nicht an die Regeln gehalten hat. Was ist denn dann eigentlich das, was weißt du, was sind denn da so Sanktionen, was jemanden drohen kann, der jetzt schon Anwalt ist, Anwältin, wenn diese Person sich komplett daneben, neben der Spur verhält, was kann dieser Person drohen? Was heißt dann eigentlich, das kann sanktioniert werden, das ist jetzt standesrechtlich nicht in Ordnung. Was passiert dann mit der Person vielleicht?
Ja, es kommt tatsächlich auf die Schwere des Vergehens an. Also unser Disziplinarstatut bzw. generell auch der Gang des Disziplinarverfahrens, mit dem ich jetzt die Zuhörer nicht langweilen werde, ist schon relativ eng auch an die StPO, also an die Strafprozessordnung, angelehnt. Ja, was kann passieren? Jetzt mal abgesehen von allen zivilrechtlichen und allenfalls Gott sei Dank hoffentlich nicht strafrechtlichen Sanktionen und Implikationen, hat die Advokatur als selbstverwalteter Stand natürlich die Möglichkeit, auch in sich selbst Strafen auszusprechen. Das reicht von einem schriftlichen Verweis beziehungsweise eigentlich eins noch drunter, ein Schuldspruch ohne Strafe, was ja auch im JGG, also im Jugendgerichtsbarkeitsgesetz, auch geregelt ist, bis zur Streitung. Und dazwischen halt alle Nuancen, die man an Grauslichkeiten halt so auspacken kann. Also in Verweise, Geldstrafen, was natürlich die häufigste verhängte Strafe ist, einstweilige Maßnahme, wobei das ist jetzt nicht wirklich eine Strafe, sondern mehr ein Sicherungsmittel, ein bisschen angelehnt an die einstweilige Verfügung. Für alle Dogmatiker da draußen, ich weiß, das ist nicht ganz richtig, aber zum Verständnis wohl ganz gut heranzuziehen. Also es gibt da schon Abstufungen.
Und weil du gesagt hast, Streichung, also als Streichung als schlimmstes Mittel, Verstehe ich das richtig, dass es, weil um Rechtsanwältin zu werden, müssen wir uns ja in die Liste der Rechtsanwältinnen eintragen, nachdem wir in die Hand des Präsidenten oder der Präsidentin der jeweiligen Rechtsanwaltskammer geschworen haben, dass wir nur Gutes tun, mehr oder weniger, oder uns natürlich an alle Regeln halten. Und dann das Gegenstück, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du gestrichen wirst von der Liste. Das heißt, du verlierst eigentlich deine Anwaltszulassung.
Das ist korrekt, ja.
Mhm. Ja, das ist natürlich auch Botschaft, weil, wie du eh vorher gesagt hast, wir haben eine der längsten Rechtsanwaltsausbildungen der Welt. Wenn man halt alle diese Dinge gemacht hat und dann strauchelt über eine Sache, weil man sich leider nicht im Zaum halten konnte in verschiedenen Abstufungen, das ist dann natürlich, ja, blöd, aber gut. Wir haben, wenn die allgemeine Bevölkerung gestraft wird, warum sollten wir, wenn wir uns falsch verhalten, nicht auch gestraft werden dürfen?
Genau so ist es. Und eins muss man schon dazu sagen, um gestrichen zu werden, muss man schon ein bisschen mehr tun, auch hier wieder Gott sei Dank, als einem anderen zu sagen, dass er ein Trottel ist. Was man übrigens auch nicht tut.
Das heißt, man versucht da schon auch ein bisschen eben, also vielleicht nicht als allererstes Mittel der Wahl jemanden zu streichen, sondern es gibt da eben Abstufungen, wie du auch gesagt hast.
Natürlich, ja. Wobei es gibt natürlich Tatbestände, wenn die gesetzt werden, dann kann man gar nicht anders als streichen.
Was sind das zum Beispiel für welche? Also was muss man machen, damit man gestrichen wird, jetzt ganz absichtlich blöd gefragt?
Theresa, du willst das unbedingt wissen. Theresa, bitte tu es nicht.
Also tatsächlich, der Griff in fremde Taschen ist auf jeden Fall da schon vorn dabei. Das ist wirklich eine der schlimmsten Dinge, die man machen kann. Vielleicht auch in ganz krassen Fällen eine echte Doppelvertretung mit Seitenwechsel, was es tatsächlich gibt. Ja, wenn ich jemanden umbringe, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange Rechtsanwalt sein.
Ein Thema, das mich auch noch irgendwie beschäftigt, ist, es gibt ja, bitte korrigier mich, du weißt das ganz sicher besser, aber es ist doch so, dass man als Anwalt und als Anwältin schon Werbung machen darf, aber man muss bestimmte Grenzen einhalten, zum Beispiel darf es nicht marktschreierisch sein, oder?
Genau.
Völlig falsch?
Nein, okay. Nein, völlig richtig.
Was bedeutet das genau?
Ja, wie es so schön festgehalten ist, der Rechtsanwalt wirbt primär durch die Qualität seiner erbrachten Leistung. Das ist sehr schön und stimmt in den meisten Fällen auch, weil Laufkunden haben wir alle miteinander doch relativ wenige. Wer kommt zu uns? Naja, meistens einer, der eine Empfehlung bekommen hat. Und empfehlen wird mich wohl meistens einer, der mit meiner eigenen Leistung in seinem Fall zufrieden war. Oder, das ist mir tatsächlich auch einmal passiert, dass mich eine Prozessgegnerin, also die Partei selber, nicht die Vertretung, empfohlen hat. Nach Rücksprache mit mir, die mir dann lustigerweise am Telefon gesagt hat, sie haben mich so fertig gemacht, das war so gut, darf ich Sie weiterempfehlen?
So, auch ein schönes Kompliment.
Muss ich sagen, hat mich tatsächlich sehr gefreut, offensichtlich habe ich da was richtig gemacht. Und ja, oder die Leute sind halt gehfaul und geben dann halt ein, Rechtsanwalt, Hitzing, Billing. Und da findet man halt dann auch.
Und aber was heißt marktschreierisch, ist dann einfach, wenn man etwas sehr übertrieben darstellt oder nicht mit der Qualität seiner Leistung wirbt, oder?
Was ist marktschreierisch? Zum Beispiel, ich hätte auf meiner Homepage stehen, Liegenschaftskaufverträge, nirgendwo gibt es den Kaufvertrag für jegliche Liegenschaft so günstig wie bei mir, jeder Kaufvertrag kostet nur 500 Euro netto. Mhm, Also tatsächlich all das, was exkulpierend ist im UWG mit der marktschreierischen Übertreibung, ist genau das, was wir nicht machen sollten.
Also Superlative eher vermeiden.
Ja. Ja. Also auch da, wie du es vorher ganz richtig gesagt hast, gesunder Hausverstand. Also ich würde nicht besonders beglückt sein, beziehungsweise überzeugt von der Qualität der Arbeit des Kollegen, auch wenn ich ihm vielleicht ein Unrecht tue, wenn ich in einem der, wie nenne ich das jetzt, ohne dass ich keine Probleme kriege, der U-Bahn-Blätter, ein Inserat sehe, ein ganzseitiges, mit einem Kollegen im Superman-Kostüm, der dann drunter schreibt, ich hole sie selbst vom Planeten Krypton.
Das wäre marktschreierisch, sowas?
Ich bin mir ziemlich sicher.
Okay. Ich habe nämlich mal bei Ärzten, die haben das nämlich ja auch relativ ähnlich, und da war ich überrascht, da war zum Beispiel marktschreierisch, hat der OGH gefunden, Botox mit Blick über den Stephansplatz war marktschreierisch. Da habe ich mir gedacht, aha, das muss man irgendwie... Also
die Entscheidung kenne ich nicht, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Standesrecht der Ärzte kenne ich mich naturgemäß nicht ganz so aus wie in unserem.
Ja,
auch Ärzte dürfen Werbung machen, dass das schon marktschreierisch sein soll. Okay, Schmerlingplatz sagt, dann ist es so. Ich hätte mich darüber getraut, muss ich sagen. Also ich hätte kein Problem damit, wenn ich meine Kanzlei auf der Homepage nennen würde, die Kanzlei über den Dächern Wiens oder so irgendwas. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass das bei uns kein Problem wäre.
Und dann sind wir entspannter als die Ärzte.
Aber ihr seht den Stephansdom ja gar nicht.
Ja, nein. Nein, ja.
Und an dieser Stelle auch, ich meine, wie siehst du so, ich habe vorher schon vielleicht gesagt, dass wir ja doch nicht wenig Arbeit auf Social Media machen, und da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, dass mir auch schon mal jemand geschrieben hat, also ich weiß nicht, die Person hat sich scheinbar einen Account angelegt, nur um mir eine sehr, sehr mittelfreundliche Nachricht zu schreiben, und hat sich danach gleich wieder gelöscht. So konnte ich auch gar nicht in eine Diskussion oder in eine Konversation mit der Person treten. Aber die hat mir halt gesagt, naja, ihr mit eurer Social Media Arbeit, das ist ja immer gleich alles, das ist ja standeswidrig und so. Also ich meine, und es gibt halt auch sehr viele junge Kolleginnen, die mich halt anschreiben und sagen, sag einmal, gibt es da jetzt eigentlich Regeln zu Social Media Verwendung von Rechtsanwältinnen, ja oder nein? Und ich sage denen halt auch immer, bitte macht das einfach nicht marktschreierisch. Schaut am Ende des Tages, die Leute kommen zu uns, weil sie sich denken, okay, dieser Person kann ich vertrauen. Nutzt diese Kanäle, die wir da haben, um zu zeigen, ihr könnt sprechen, ihr kennt euch in einem Gebiet aus, die Leute können zu euch kommen, ihr habt eine Kenntnis und ihr habt offen. Wenn ihr, und ansonsten probiert halt das schon in irgendeiner Art und Weise zu verpacken, dass es halt Leute anspricht, aber sagt halt nicht, ihr seid die Besten, bei euch gibt es die besten Kaufverträge, alle anderen sind blöd, alle anderen können euch eh nichts. Ich meine, solange man sich wahrscheinlich in dem Rahmen bewegt, wird es okay sein. Und damit machen wir zumindest jetzt unsere Social-Media-Arbeit. Aber wäre dir sonst irgendwas anderes in dem Bereich bekannt, dass man sagt, okay, na, Social-Media ganz pfui oder sowas?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja nur all diese modernen Medien, wobei allzu modern sind sie inzwischen ja auch nicht mehr, sind ja nur eine Parallelverschiebung des Offline-Lebens in ein anderes Medium hinein. Das, was ich offline nicht tun darf und nicht tun sollte und nicht tun möchte, das soll ich online auch nicht machen und vice versa. Ich werde eben nicht nackert über den Stephansplatz hupfen mit einem großen Schild, ich bin Rechtsanwalt, kommt zu mir. Wenn ich dasselbe online mache, habe ich genau das gleiche standesrechtliche Problem zu Recht, was ich offline auch hätte. Also wenn ich all das, was ich guten Gewissens vertreten kann, im realen Leben oder was ich jemandem auch an der Bar bei einem Bier sage, online mache, dann ist das kein Problem. Nur wenn das Ganze jetzt in diesem Internet, das sich eh nicht durchsetzen wird, habe ich einmal gelesen, mache, ja, das, also ich sehe da überhaupt keine Probleme. Wenn man eben nicht, wie du es richtig sagst, die Grenzen des Marktschreierischen überschreitet. Und das ist dann aber wieder völlig wurscht, ob es in einer Zeitung ist oder im Radio, im Fernsehen oder eben online.
Ja, nein, so sehe ich das auch. Also wenn mich jemand fragt von den jungen Kolleginnen, dann ist das, was ich bei Auskunft. Ich meine, es dürfte halt noch, aber weil du sagst, es ist jetzt kein so neues Medium. Ich glaube halt, in der Nutzung durch die Rechtsanwaltei ist es noch nicht so allgemein verbreitet, weil es ja noch immer so ist, dass wir halt konkret, also Theresa und ich noch konkret von anderen Kolleginnen darauf angesprochen werden. So mit, oh, das macht sie und ja, das würde ich vielleicht auch, also ich glaube, es ist grundsätzlich ist in der Allgemeinbevölkerung ist es schon angekommen, nur bei der Nutzung zum Hinweis auf die eigenen, auf das eigene Wissen und die eigenen Leistungen ist es unter Rechtsanwältinnen noch nicht so verbreitet. Aber gut, es ist wie alles im Wandel, wird auch die Rechtsanwaltei irgendwann, wird wahrscheinlich irgendwann wird jeder irgendwie auf den Social Media Kanälen vertreten sein, der oder die das möchte. Auf der anderen Seite muss er es ja auch nicht machen. Aber wenn man es macht, dann sollte man halt auch nicht gleich einmal sagen, ja, lieber, ich poste lieber nur ein Foto von meiner Visitenkarte, weil dann kann ich nichts falsch machen. Nein, ein bisschen mehr muss schon drin sein.
Natürlich, ansonsten ist es ja auch sinnlos.
Ja, sonst wird es ein bisschen, ja, sonst schaut sich das halt vielleicht die eigene Familie an, die eigene Partnerin, der eigene Partner, aber sonst wird es nicht so viele Leute erreichen.
Ja, was meine Kollegin von uns zum Beispiel, die macht das, finde ich, sehr geschickt. Im Prinzip ist ihr Instagram-Channel nichts anderes als ein wirklich hervorragend gemachter Modeblog. Und das ist natürlich kein Problem und natürlich bringt das auch Geschäft. Und das muss uns klar sein und das muss natürlich auch unseren Mandanten, Schrägstrich, unserer Kundschaft klar sein. Es ist unser Beruf, wir wollen damit Geld verdienen. Und natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man sagt, naja, der tut mir jetzt so leid, das mache ich halt umsonst. Weil er kann sich halt nicht leisten oder was auch immer. Aber es ist unser Brotberuf. Und selbstverständlich müssen wir irgendwie zur Kundschaft kommen. Und anders als im Fernsehen flattern wir halt leider nicht durchs Fenster.
Ja. Was mich noch interessiert ist, wenn man jetzt quasi sagen kann, so vorsichtig, Social Media ist jetzt nicht vollkommen verboten. Wie ist das dann eigentlich mit politischen Meinungen beispielsweise? Weil ich glaube, das war jetzt auch ein bisschen in der letzten Zeit beim Thema Richter und Richterinnen oder immer wieder ist das natürlich auch Thema, aber das ist ja auch ein bisschen was anderes als bei Anwälten und Anwältinnen. Wie ist das eigentlich zu beurteilen? Kann ich mich jetzt als Anwältin oder als Anwalt hinstellen und exzessiv eine politische Meinung vertreten, die sehr ungewöhnlich ist, oder ist das eher problematisch?
Sagen wir mal so, ich glaube, es sollte Antwort genug sein, dass wir einige Kollegen im Nationalrat sitzen haben.
Ja.
Also, ja, ja, gut, solange die Vertreter eine politische Meinung sich in den Grenzen des Strafrechts bewegt, ist das überhaupt kein Problem. Warum sollen wir weniger Anteile bzw. weniger Möglichkeiten der Anteilnahme am demokratischen Prozess haben als andere Berufsstände?
Ja, ich habe jetzt auch eher so ein bisschen auf das hin, ich habe jetzt auch so ein bisschen gemeint in Bezug auf beispielsweise jetzt Corona oder Corona-Maßnahmen. Hat man da als Anwalt oder Anwältin eine Verantwortung, sich zu bestimmten Themen nicht sehr ablehnend zu äußern, oder kann man das nicht sagen?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich bin generell ein großer Verfechter des freien Wortes und in den eigenen Augen unsinnige Meinungen, denen begegnet man am besten im Diskurs und mit Gegenargumenten und nicht mit Verboten.
Ich fühle mich persönlich sehr bereichert durch diese spannenden Informationen, ja.
Dankeschön.
Ja, ebenso. Also ich meine, ich bin dir, lieber Alex, unheimlich dankbar, weil ja, das sind einfach Dinge, die, glaube ich, nicht nur uns in unserer täglichen Arbeit oder immer wieder grübeln lassen, sondern auch viele Leute, die entweder schon im Beruf stehen oder kurz davor sind, den Beruf zu ergreifen. Oder vielleicht gibt es eben auch Leute, vielleicht gibt es sogar Leute draußen, die gesagt haben, naja, ich werde den Job nicht machen, weil da darf ich nicht ich selber sein oder sonst irgendwas, die vielleicht durch deine Worte jetzt auch ein bisschen entspannter das Ganze, also entspannter. Es ist noch immer am Ende des Tages, es ist ein Job mit Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, wir haben ein Ansehen, wir haben die Leute kommen zu uns und wollen von uns bestmöglich unterstützt werden. Und deswegen bringt man unserem Berufsstand auch sehr viel Respekt entgegen. Und dieses Respekts muss man sich halt würdig erweisen. Und das halt laufend. Aber es heißt deswegen nicht, dass man nicht man selber sein kann. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig. Und ich finde, Dankeschön, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut auch rausgekommen bei deinen Ausführungen.
Ja, also das sehe ich ganz genauso. Wir sind auch nur Menschen, auch wenn Friedrich II. Von Preußen einmal gemeint hat, Advokaten sind wie die Adler. Da kommt übrigens der Talar her, weil das war ein Warnsignal an die Bevölkerung, damit jeder Anwalt sofort erkennbar war. Nein, natürlich, man soll man selber sein. Und sich zu verstellen, bringt auf Dauer nichts. Erstens wird man selber unglücklich, zweitens merken es die anderen Leute irgendwann einmal. Und eines muss man halt tatsächlich dann schon sagen, um jetzt beim Beispiel des Nackert am Stephansplatz herumzuhüpfen zu bleiben, wenn das meine große Passion ist, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob er nicht das zum Beruf macht, als Ausdrucksnackerter, als in Gerichtssälen herumzulaufen. Ja. Aber sich zu verbiegen, bringt nichts. Da wird auch die Arbeit nicht besser dadurch.
Stimmt. Kann ich absolut nur unterstreichen. Okay, ja, dann glaube ich, würde ich es an dieser Stelle, außer lieber Alex, du hättest noch irgendein Schlusswort, aber ich glaube, das war eigentlich schon ein super Schlusswort.
Würde ich sagen, einen Ratschlag
halt. Ja, bitte, unbedingt.
An die zuhörenden schon Kolleginnen und Kollegen, bitte seid so gut und lest die RAO, die RLBA und die Materialien unseres Standesrechts, weil ich komme immer wieder drauf, leider vor allem auch im Zuge meiner Tätigkeit als Prüfer, dass viele junge Konzipientinnen und Konzipienten keine Ahnung haben und das dann halt irgendwie einmal lernen wie jegliches andere Gesetz. Wobei das eigentlich das Erste ist, was man machen sollte, wenn man seine erste Stelle als Konzi antritt, dass man sich mit den Grundlagen unserer Berufsausübung vertraut macht. Und zwar jetzt gar nicht einmal aus Angst vor Haftungen etc., sondern das ist halt, wie wir zu leben und zu arbeiten haben. Und da setzt man sich halt gemütlich einmal hin am Nachmittag, trinkt ein Bier dazu oder fünf und liest sich das durch und dann wird es auch sicherlich viele Aha-Effekte geben. Gut, das kann ich ja schon alles machen und so weiter und so fort. Und mein tatsächlich abschließender Ratschlag für alle, die diesen Berufsweg ergreifen wollen: Denkt's mit dem Herz und fühlt's mit dem Hirn, dann könnt's nichts falsch machen.
Okay, bombastisch. Dankeschön.
vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke euch. An dieser Stelle, wie immer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Vorschläge habt, Dinge, die wir in der Zukunft vielleicht in dem Podcast besprechen sollen, bitte wie immer, wie gehabt, an unsere gängigen Social-Media-Kanäle oder sonstige Möglichkeiten. Wir werden natürlich auch noch den Alex verlinken, wenn ihr mit ihm direkt in Kontakt treten wollt. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke auch von mir und bis bald hoffentlich.
Genau. Dankeschön. Ciao.